Ja, liebe Froswa, wie jede Woche hast du uns drei Knalleraktien mitgebracht. Heute vielleicht mit einer kleinen Einschränkung sind zwei Knalleraktien und ein Sorgenkind. Richtig. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber starten wir sofort rein. Amerikanischer Wert, welches ist unser erster Titel?
Der erste Titel ist Fiserv, die machen Bankensoftware. Das ist der absolute Superüberflieger momentan an der Wall Street. Marktkapitalisierung dieses Titels ist bei 131 Milliarden US-Dollar. Und hier noch einen kleinen Abstrich schon im Voraus. Diese Aktie zahlt keine Dividende, aber die Performance über die letzten 5 und 10 Jahre ist absolut phänomenal. Kommen wir zu den Zahlen. Umsatz lag im Jahre 2021 bei 16,2 Milliarden US-Dollar und geht rauf auf 22,73. Das ist mal der erste Teil der berühmten Darby-Challenge. Jetzt kommt der zweite Teil, das ist die EBIT. Die geht rauf von 5,21 Milliarden auf 9,453 Milliarden im Jahre 2026. Das heißt auch konkret, dass du hier prozentual mehr zugelegt hast wie der Umsatz. Und das spiegelt sich auch wieder in der EBIT-Marge. Die geht rauf von 32,12 auf 41,5, 8% im 26. Jetzt Return on Equities, letzte wichtige Zahl, 11,84% auf 22,03, um dann die flache Null bei der Dividende. Das muss man einfach sagen, dass dieses Unternehmen einfach das Geld in die Wachstumsinitiativen reinsteckt. Und wenn du siehst in diesem Markt, dass man so wachsen kann, dann zeigt es, dass dieses Unternehmen wirklich absolut top ist.
Gibt es in Amerika oder vielleicht auch in Europa vergleichbare Unternehmen, die sich spezialisiert haben? Oder ist das schon ganz klar der Marktführer?
Ja, das ist mal der Marktführer. Es sind natürlich auch große Softwarehäuser wie IBM und Konsorten, die auch im Bankensoftware-Bereich tätig sind, aber nicht diese Marktmacht haben. Oder auch in der Schweiz Temenos in einem kleinen Maße, aber da natürlich spezifisch auf Portfolio-Management-Software und früher noch Avaloq, wo auch jetzt aufgekauft wurde von NEC aus Japan für 2 Milliarden Schweizer Franken. Das sind natürlich die kleineren Player. Und du siehst auch mal, Marktwert sind 131 Milliarden US-Dollar. Das ist dann schon Menge Holz.
Ja, und du sagtest schon, Performance war durchaus sehenswert. Wir haben sie seit September letzten Jahres im Musterportfolio. Ja, wie ist sie gelaufen?
Also ich habe mal die 12-Monats-Zahlen gemacht. Und ich habe jetzt etwas Spezielles für dich gemacht, indem ich noch den Referenzindex genommen habe. Ohne Dividendenausschüttung und mit Dividendenausschüttung. Also mal den Wert siehst, was da wirklich dahinter steckt bei diesen Dividendenausschüttungen auf der Indexebene. Also über 12 Monate plus 61,61% versus 23,14% für den Index mit Dividende. Ohne Dividende hätte der Index nur 21,45% gemacht. Und dann habe ich die ganz große Kelle rausgeholt und habe gesagt, 10 Jahre diese Aktie, da bist du bei 499,25% und mit dem Index bei 195,14% ohne Dividende, mit Dividende, was der richtige Vergleich ist, plus 253,62%. Das heißt ganz konkret, die Geschichte mit der Dividende, die immer darauf hinweisen, ist mehr als mit Dank viel wichtiger. Wenn das jetzt aussieht über 10 Jahre, ist es fast 60%, wo die Dividende ausmacht. Du kannst natürlich sagen, wenn du die Dividende reinvestierst in die Aktie, wird es noch ein bisschen mehr Effekt haben. Aber das lassen wir jetzt mal draußen. Und es wäre dann eine Steuergeschichte, wie viel von der Dividende wieder abgezogen wird oder nicht. Dann sagen wir einfach, wir nehmen einfach die reine Dividendenausschüttung, reinvestieren aber diese Zahl, also diese Gelder nicht. Und dann haben wir diesen super Wert. Und ich sage, nochmal, Pfizer 499,25% über 10 Jahre. Ich meine, du weißt, was der S&P 500 macht über 10 Jahre. Das ist der absolute Superüberflieger.
Ja, und hört sich insgesamt aus nach einem sehr robusten Geschäftsmodell an. Was muss passieren, dass die Erwartungen, die du genannt hast, nicht so eintreffen?
Also, das erste Problem ist natürlich wie immer Konkurrenz, aber hier haben wir natürlich einen riesigen Burggraben, weil die können gleich aus der Portokasse jeden Konkurrenten eigentlich aufkaufen. Punkt Nummer zwei, das Wirtschaftsleben in Amerika geht zurück. Oder man kann auch sagen, dass das Börsengeschäft mehr in Richtung Bitcoin geht. Das heißt, dass die Banken nicht mehr so viel Geschäft haben. Momentan sieht es nicht danach aus. Das heißt, wir haben hier einen soliden Bankenmarkt. Ich gebe nur ein Beispiel. JP Morgan rennt von einem Quartalsrekord zum weiteren. Das ist ja für mich der Gradmesser aller Gradmesser. Wenige Investmentbanken wie eine Goldman Sachs. Und du siehst, dass die amerikanische Wirtschaft richtig hier boomt und natürlich Pfizer in Europa nicht sehr stark vertreten, aber natürlich in Amerika und da läuft die Musik momentan im Schweiz, im amerikanischen Bankenmarkt richtig groß.
Ja, und auch beim zweiten Titel bleiben wir in Amerika, gehen wir von der kleinen Börse in der Schweiz zur großen Börse nach Amerika, oder?
Richtig, Nasdaq ist natürlich eine Riesengeschichte. Eine Firma, das ist ein Indexbetreiber, Markup, sie haben dort 46,68 Milliarden US-Dollar. Das kannst du nicht vergleichen mit einer europäischen Börse. Einzig die deutsche Börse kommt ein bisschen ran an die Geschichte. Aber wenn man die Finanzkennzahlen dann anschaut, da muss ich dir ganz offen sagen, lieber David, das ist ein absoluter Superüberflieger von den Zahlen her. Kommen wir zu den Zahlen. Umsatz lag im Jahre 2021 bei 3,42 Milliarden US-Dollar und geht drauf auf 5,424. Das ist ehrlich gesagt perfekt. Die EBIT-Marge, die geht drauf von 1,804 Milliarden auf 3,08. Und die EBIT-Rendite, also die geht auf 52,75, jetzt spannend, auf 55,83%. Das gefällt dir speziell gut, würde ich sagen. Und die Dividende, ja, naja, die ist da, die ist nicht überragend, wenn man den Aktienkurs sieht, im Vergleich von 0,703 US-Dollar auf 1,152. Und vielleicht noch ein letzter Punkt für die Leute, die die Dividende trotzdem investieren, wenn sie genügend Aktien haben. Der Buchwert geht rauf von 12,66 US-Dollar auf 21,82 US-Dollar. Das heißt, das ist die perfekte Deklination der David-Schere. Was ich nochmals hinweisen möchte, du hast hier eine EBIT-Marge gehabt von 52,75. Dieses hohe Maß kannst du sogar noch steigen. Das ist absolut verrückt. Das kann ich mal in einer amerikanischen Investmentbank hinkriegen. Ich sage jetzt Goldman Sachs und Konsorten. Also du hast hier nicht eine Bank, aber doch eine Bank, was im Finanzwesen direkt investiert ist, also tätig ist. Eine spannende Geschichte und ich gehe davon aus, auch wenn im Juli 2025 erstmals möglicherweise die amerikanischen Zinsen raufgehen um ein Viertelprozent, bin ich der Meinung, dass die amerikanische Wirtschaft noch stärker boomt. Jetzt auch, weil ja die Zollschranken raufgenommen werden. Das heißt, man wird sich noch mehr auf die amerikanischen Firmen konzentrieren. Und da ist natürlich Nasdaq als Börsenbetreiber natürlich mehr als prädestiniert.
Ja, du hast schon gesagt, seit den Wahlen ja ganz klar wieder America first. Wird natürlich die Börsen beeinflussen weltweit, aber natürlich auch insbesondere in Amerika. Ja, siehst du das auch als größten Treiber derzeit? Oder glaubst du, dass die Zinssituation vielleicht auch einen Strich durch die Rechnung machen könnte?
Das ist die ganz große Frage. Wir wissen nicht genau, was die Pläne sind von Trump und Musk, sag ich, weil Trump ist im Duo mit Musk tätig momentan. Und wir wissen nicht genau, was passiert auf der wirtschaftlichen Seite, was auf der politischen Seite alles stattfindet. Es sind sehr viele Fragezeichen momentan. Die Euphorie ist ein bisschen gewichen, würde ich sagen, oder? Und wir sehen schon die ersten Jobcuts jetzt auch in der Schweiz. Finde ich relativ sehr interessant, dass wir heute schon bei einer Arbeitslosenquote sind von über 3% oder knapp 3%. Und die Ausgestellten sind ja nicht mehr dabei, oder? Also wir haben schon hier die ersten langsamen Anzeichen, dass die Wirtschaft nochmals wieder im leichten Sinkflug ist und man schon wieder beginnt, Leute abzubauen. Du siehst es auch bei den Schweizer Banken, dass verschiedenste Services in den letzten 2 bis 3 Wochen abgebaut wurden. Ich sage immer das prägende Beispiel bei der Schweizer Bankenwelt sind die sogenannten Bankomaten. Ich muss jetzt fast schon 1 Kilometer laufen oder fahren, bis ich einen Bankomaten finde, oder? Das war früher nicht der Fall und ich wohne in einer Stadt selber, also das gibt die ersten Anzeichen, dass man sagt, shrink to the max, sage ich immer. Das ist ein Werbespruch gewesen von den Smart Autos. Und das zeigt mir einfach, dass irgendwas im System nicht richtig stimmt, oder? Und das ist natürlich die große Frage, kann man dann die Zinsen raufnehmen oder nicht, oder? In der Schweiz siehst du, dass die Zinsen relativ tief sind. Die Hypothekarzinsen haben wieder ein nettes Niveau erreicht. Interessant hier, vielleicht eine Nebenbewerbung. Bei den Hypothekarzinsen auf den 10-jährigen Zinsen hast du jetzt eine Differenz zwischen dem besten und schlechtesten Anbieter von über 60 Basispunkten. Das ist absolut verrückt. Früher hast du eine Spread von 20 oder 30 Basispunkten. Heute hast du schon 60 Basispunkte. Was sagt das uns? Dass wir wieder eine Differenzierung im Markt vorfinden. Und darum ist eine Frage, wie sieht's aus? Sommer, Herbst 2005, ist relativ schwierig zu beantworten, weil wir nicht wissen, ob an der Zinsschraube geschraubt wird oder nicht, oder ob hintendurch die Inflation wieder im Ansteigen ist. Und das sind so gewisse Punkte, weil in Deutschland hast du gesehen, dass die Inflation im Januar wieder nach oben gegangen ist. Auch wenn ich immer sage, es gibt diese Zahlungsportale, es gibt diese Vergleichsportale. Und eigentlich haben wir immer gesagt, wenn diese Vergleichsportale so groß rausgefahren auf die ganze Deutschland, dass dann eigentlich die Preise unter Druck kommen. Momentan haben die Januarzahlen gezeigt, dass die Inflation wieder im Steigflug ist.
Ja, und die Performance, wenn wir noch kurz zurückkommen, nochmal zum Nasdaq, hast du auch angeschaut, 3 Jahre?
Ich habe sogar 5 Jahre für dich gemacht. Zuerst mal 1 Jahr, 44,9 plus versus 22,1, das ist perfekt. Und über 5 Jahre, 125,4 versus 90,6, das ist interessant. Warum? Dass der Abstand über 5 Jahre prozentual viel kleiner ist wie in 1 Jahr. Dass der Grund ist natürlich, dass die EBIT-Margen-Rendite natürlich immer wie höher ansteigt. Das heißt, die Attraktivität des Titels wird größer aufgrund dieser phänomenal hohen EBIT-Marge. Und hier siehst du da, wie erwartet, 55,83. Das ist wirklich absolut verrückt für einen relativ stabilen Titel, der in einem konkurrenzstarken Umfeld tätig ist und diese Renditen hier erzielt. Das zeigt, dass dieses Unternehmen wirklich perfekt aufgestellt ist.
Ja, dann kommen wir zum Abschluss noch zu unserem Sorgenkind in unserem Musterportfolio. Wir haben ihn erst im Dezember aufgenommen, Manhattan Associates. Ja, was ist da passiert im Januar?
Ja, also erst einmal, die Zahlen waren wirklich nicht gut. Das heißt, du weißt, in Amerika, wenn die Quartalszahl nur 3 oder 4% unter den Erwartungen der Analysten ist, dann gibt es einen Absturz. Hier leider müssen wir sagen, ein Absturz seit dem Jahresanfang von 34%. Da muss ich ganz offen sagen, hätte ich nicht gedacht. Die haben gedacht, ein gutes Unternehmen in einem tollen Sektor. Ich habe noch kurz angeschaut, heute Morgen die Analystenschätzung. Die sind immer noch sehr positiv. Wir haben plus 46% auf das Kursziel. Plus, das heißt eigentlich haben wir alles richtig gemacht. Aber was jetzt passiert ist, das Unternehmen hat heute, die Nacht von Montag auf den Dienstag, den CEO ausgewechselt. Das ist mein erstes Zeichen. Ich muss dir auch ganz offen sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich habe gedacht, dass ein Sektor spannend ist. Warum ist dieser Sektor spannend? Du kennst die Erfolgsgeschichte von Amazon. Ich habe gedacht, Amazon, die Margen sind einiges tiefer wie bei Manhattan Associates. Manhattan Associates tut diese Firmen beraten, wie sie diese Lieferketten perfekt aufstellen sollen. Ich denke da an Mercado Libre und all diese Firmen, oder? Ich sage, ja, diese Firmen haben ein Problem, Amazon und Mercado. Sie haben nicht diese Umsatzrenditen oder Margen wie einen Manhattan Associates. Gehen wir doch einen Schritt zurück. Und diese Idee war nicht perfekt. Müssen wir auch offen sagen, das ist gleich der erste Kandidat, als ausgewechselt wird, Ende Januar, weil er dann unter die Marktkapitalisierung von 10 Milliarden fallen würde. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass hier das Management diese Euphorie den Anlegern vermittelt hat und auf einmal kommt dieses böse Erwachen und sagt, oh, sorry, wir haben doch nicht so viel Erfolg, wie wir das erwartet haben. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Und da habt ihr dieses Vertrauen in das Management, ist eigentlich zerstört von meiner Seite. Und da müssen wir uns ganz klar überlegen, was machen wir in der Zukunft? Und das ist natürlich der erste Kandidat, den wir wahrscheinlich rausnehmen müssen. Es ist nicht an unserem Meinung ein Fehler, weil die Zahlen in der Vergangenheit sehr gut waren. Über erwarten, ich sage es nochmals, im Jahre 2022 lag die EBIT-Marge bei 27,65% und die Erwartung für das 27 ist bei 35,85%. Also alles richtig, oder? Aber da hat etwas nicht gestimmt. Wir wissen es noch nicht genau, weil ich habe immer gedacht, dieser Sektor ist ein Boom-Sektor. Du weißt, die ganze Welt kauft online. Das geht hier nicht mehr in die Innenstädte. Du siehst jetzt, wenn ich da in Studio gelaufen bin, gibt es die schönsten Ladenflächen, über 1000 Quadratmeter, an bester Lage, neben den Kaufleuten. Und das habe ich vor 10 Jahren für nicht möglich gehalten. Heute ist es möglich. Und das gibt nämlich ein Warnzeichen. Und ich hätte gedacht, dass genau diese Online-Shops die richtige Wahl wären für unsere Musterportfolio.
Ja, da muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass das Musterportfolio insgesamt 22 Titel hat, also sehr breit gestreut ist und es dann natürlich sehr schade ist, wenn ein Titel so heraussticht, aber insgesamt im Portfolio-Kontext, ich weiß nicht, ob du es angeschaut hast, hat es wahrscheinlich nicht so viel Auswirkungen gehabt.
Nein, nicht sehr viel, aber ich meine, weißt du, wir sind beide sehr erfolgshungrig, oder? Und wir wollen etwas ganz Verrücktes machen. Wir haben ja im Jahre 2024 ein absolut super Resultat gehabt, oder? Und vielleicht waren wir ein bisschen in der Wahl des Titels vielleicht ein bisschen zu aggressiv, weil wir gedacht haben, wir wollen einen Schritt vor der Konkurrenz sein. das hat er zurückgeschlagen, aber wir natürlich die Lehren aus der Vergangenheit ziehen und schauen, ob wir diesen Titel noch im März in unserem Musterportfolio haben oder nicht. Aber ich sage es ganz offen, es ist ein Wackelkontakt, Wackelkandidat und Wackelkontakt in unserer Performance. Du weißt, es gibt einen großen Hit momentan, der den Namen Wackelkontakt hat in Deutschland und der stürmt die Charts. Und du weißt, dass wir auch wieder die Performance-Charts möchten nach vorne stürmen und da macht es richtig Spaß, diese Perlen wieder zu entdecken. Aber wir müssen sagen, hier hat wahrscheinlich das Management die Anleger auf die falsche Spur geführt.
Ja, ich kenne das Lied tatsächlich noch nicht. Ich war noch nicht Skifahren, aber wir hören es jetzt gleich an. Dann schauen wir uns den Titel Ende des Monats nochmal an beim Rebalancing.
Richtig.
Herzlichen Dank, lieber François, für die drei Titel, die du mitgebracht hast. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns rein, wenn es heißt BX Morning Call hier bei der BX Swiss. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.